Herzlich willkommen zur Somm-Show. Heute ausnahmsweise nicht mit dem Marco Somm, sondern mit mir, Alex Reichmuth, Redaktor beim Nebelspalter. Und bei mir ist heute ein ganz besonderer Gast, nämlich der Martin Schlumpf, Kolumnist beim Nebelspalter. Er tut ja seit fast 2 Jahren regelmässig die Kolumne Schlumpfs Grafik schreiben, wo er meistens auf Energie- und Klimathemen eingeht und immer einen Haufen Zahlen, Fakten, Grafiken liefert. Und der Grund, dass du da bist, Martin, ist, dass du jetzt gerade ein Buch rausgegeben hast. Das ist das Buch Atomkraft, das Tabu. Brauchen wir Kernkraftwerke? Bei Edition Königstuhl rausgekommen. Das Buch hat einen engen Zusammenhang mit dem Nebelspalter. Es beruht nämlich auf Kolumnen von dir, Martin Schlumpf. Zuerst einmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke vielmals.
Und wir tun dann unten noch anschreiben, wo man das Buch kann bekommen kann, zum Nebelspalter-Vorzugspreis von 20 Franken anstatt 24 Franken. Ja, in diesem Buch, Martin, gehst du eigentlich, machst einen Vergleich zwischen Atomstrom und Solarstrom, gehst auf alle Aspekte ein, die es so gibt, also sowohl Versorgungssicherheit, Abfall, den Kosten natürlich und so weiter. Das ist alles ein grosses Thema. Es gibt auch mehrere Gastartikel von fremden Autoren, die drin sind. Und jetzt, was ich dich zuerst wollte fragen, ist, du schreibst eben Atomkraft, das Tabu, als Titel, das Tabu. Ich meine, jetzt hört man überall, dass jetzt eigentlich Atomkraft wieder eine Option soll sein, das wird diskutiert, Land auf, Land ab. Das ist doch gar kein Tabu mehr.
Ja, es ist richtig, das nehme ich natürlich auch wahr, dass man mehr über die Atomenergie und auch in einem anderen Ton darüber redet. Aber trotzdem ist es bei ganz vielen Leuten immer noch vollkommen tabuisiert. Also in dem Sinn, ich habe gerade vor kurzem bin ich gerade mit einem guten Freund von mir aus dem Musikbereich und dann ist noch jemand anderem von der, also auch aus dem Kunstbereich dazugekommen. Die sind relativ entsetzt gewesen. Das ist ein bisschen übertrieben, aber die sehen das jetzt immer noch. Also ja, also, und haben es gerade Einwände gebracht. Und ich glaube, da ist es noch immer stark tabuisiert, das Thema.
Jetzt reden wir doch über einzelne Aspekte von der Kernenergie. Also ich glaube, man kann es doch einfach kurz machen. Eine Technologie, die uns potenziell alle umbringt, da muss man doch gar nicht darüber diskutieren. Das kommt doch gar nicht in Frage.
Das bringt uns nicht um. Also sozusagen im Gegenteil, es gibt ja Untersuchungen von verschiedenen Energieträgern, gerade was eben zum Beispiel Todesfälle betrifft, und dann ist Kernenergie gehört zu den sichersten Energieformen, die es gibt. Also von dort her. Und natürlich, viele Leute haben vermutlich auch Angst wegen der radioaktiven Strahlung, genau, die man ja nicht spüren kann. Und das ist etwas Unheimliches. Das ist sicher so, aber die kann man sehr genau messen. Und auch das wird natürlich eigentlich, also bei uns sowieso und überall eigentlich, in sehr weitem Maß betrieben, dass man das genau untersucht, wie gross sind die Strahlungen. Und da kommt von Kernkraftwerk nichts, kann man eigentlich sagen.
Im Normalbetrieb. Aber wenn einmal ein grosser Unfall passieren sollte, dann ist doch der ganze Kanton Aargau, wo du auch wohnst, ich auch, ist weg, können wir nicht mehr wohnen.
Nein, auch das glaube ich nicht. Also da haben wir jetzt auch Erfahrungen. Fukushima ist die...
Eben, eine grosse Sperrzone, 100'000 Leute evakuiert.
Selbstverständlich, wenn es so einen Unfall gäbe, jetzt in Betznau, sagen wir jetzt, oder Leibstadt bei uns im Aargau, dann gäbe es ein grosses Problem. Also wenn so viel Radioaktivität jetzt in die Luft käme, also ausgestossen würde. Aber man sieht in Fukushima, dass es eigentlich falsch war, die Leute zu evakuieren, weil in der Kernzone von dem sogenannten Fallout, also das, wo radioaktiver Stoff rausgekommen ist, also die Dosis, die man jetzt mittlerweile messen kann, die ist nicht höher, als sie an gewissen Orten in der Schweiz im Normalfall ist. Eben, Radioaktivität
also
ist überall.
Ist nicht anders als bei uns, also bei Fukushima.
Ja. Also sogar in dieser Kernzone inne ist letztlich die zusätzliche sogenannte Lebensdosis, die man bekommt, ist nicht höher als ein Durchschnittswert, wie er in der Schweiz gemessen wird. Man muss dazu sagen, auch in der Schweiz gibt es ganz unterschiedliche Belastungsformen. In den Alpen, wo es viel Radon gibt oder einfach Gesteinsformen, wo viel mehr strahlen, gibt es dann eine höhere Belastung. Und wenn man es mit dem vergleicht, ist es in Fukushima nicht anders.
Aber du hast jetzt Fukushima erwähnt, aber Tschernobyl, ich meine, das hat ja Zehntausende, Hunderttausende Tote gegeben.
Nach dem offiziellen Bericht 500 Tote.
500?
500 Tote, also wenn ich das jetzt richtig
im Kopf...
Ja, man hört haufenweise auch anders. Ich meine, das ist der Bericht, wo von der grossen UNO-Organisation letztlich, man hat das lange untersucht und viele Sachen zusammengetragen. Aber Tschernobyl ist natürlich ein Unfall, der völlig unmöglich ist in der Schweiz. Also damit zu argumentieren, dass das bei uns drohen könnte, bedeutet, dass man wirklich nicht weiss, was dort war, was das für ein Reaktor ist, der völlig ein anderer Typus ist als bei uns. Und eine Betriebskultur, die sich massiv unterscheidet von der, die wir haben. Also ich würde sagen, dort würde man das etwa vergleichen, wenn man sagt, ja, in Ostdeutschland hat es mal einen Trabi gegeben, darum muss man das Autofahren verbieten.
Gut, Sicherheit ist sein, aber es gibt ja auch das Problem von der radioaktiven Abfall. Das ist immer noch ungelöst.
Nein, das ist, meine ich, auch gelöst. Also dort ist natürlich, muss man unterscheiden, Technik. Also wir haben ja, ich kann mir sagen, also die NAGRA hat von der Weltbesten wissenschaftlich, die sich dort also auf höchstem Niveau mit dem Thema auseinandersetzen. NAGRA sagt ganz klar, wie man das lösen kann. Also der Weg ist vorgegeben. Und das Problem ist natürlich, dass es politisch durchkommt, dass man dann eben die Leute überzeugen kann, dass das wirklich technisch, also es gibt, man muss vielleicht von dieser Seite her probieren, das zu beschreiben. Es gibt dort ein Schutzziel, das von der Behörde ausgegeben worden ist, es geht dann um das Tiefenlager, das 2050 soll bauen werden.
Ja, die Kläger, oder, in diesem Gebiet, ja.
Ja, genau. Und dort gibt es also eine klare Vorgabe, wie viel maximal denn darf Radioaktivität aus dem Lager rauskommen. Und das Schutzziel unterschreitet nachher mit dem geplanten Lager um ein 1000-10000-faches. Also sagen wir mal, ich hatte jetzt nicht falsche Zahlen sagen, aber weit. Also sie sind weit drunter und sie haben dann noch extra Risikostudien gemacht, der schlimmste möglichst Fall, haben sie probiert, sich vorzustellen. Also, es läuft jetzt Wasser oben runter, durch allerdings eine Gesteinsform, wo man eigentlich weiss, dass da gar kein Wasser durchkommt, seit Millionen von Jahren. Aber auch angenommen, es käme sogar Wasser oben rein, dann sind es noch, ich glaube, im Buch steht es präzise, in meiner Erinnerung, 300 Mal unter dem Schutzziel.
Gut, also das sind ein Haufen Zahlen jetzt, aber ich meine, der Abfall, der strahlt ja hunderttausende Jahre, Millionen Jahre, da kann doch gar niemand sagen, was auf diese Zeit passiert.
In dem Sinn, ja, aber man muss natürlich dort ganz klar wissen, also radioaktive Abfälle, die haben ja eben einen Zerfall, also Radioaktivität zerfällt unterschiedlich schnell bei verschiedenen Elementen, die darin eine Rolle spielen. Und da gibt es auch sehr schöne, man kann das, im Buch ist eine schöne Grafik von der NAGRA, die zeigt, was passiert, wenn alle radioaktiven Abfälle aus allen Kernkraftwerken, also wenn immer, es ist dort ein Monat, nachdem sie rausgekommen sind, also ein Monat, nachdem sie aus dem Kern rausgenommen worden sind, von dem Zeitpunkt an, das nimmt man dann als 100% Strahlungsaktivität, wie viel Strahlung hat man noch, zu dem Zeitpunkt, wo sie ins Tiefenlager verfrachtet werden, also im Schnitt sind das vielleicht 50 Jahre, es ist ein bisschen unterschiedlich natürlich, und der Prozentsatz dann, von diesen 100% sind dann 0,3 noch übrig. Also, was ich wollte sagen ist...
Es ist gar nicht so schlimm mit diesen Abfällen.
Ja, es ist eine physikalische Tatsache, dass es dann noch zu unter 1% so stark strahlt, wie dann, wo sie rausgekommen sind. Und jetzt muss man sich fragen, wo sind sie denn jetzt? Also jetzt ist es ja gefährlicher. Jetzt ist es ja viel höher.
Jetzt sind
es
bei dir in Schulingen im Zwischenlager.
Exakt, ja. Es ist 2,5 Kilometer von unserem Haus weg. Aber viel wichtiger, es ist direkt neben dem Paul-Scherrer-Institut. Und das Paul-Scherrer-Institut gehört zu der ETH. Das sind die besten Forscher, die wir in der Schweiz haben, auch Solarforscher. Die sind direkt nebendran. Und das ist eine Halle mit offener Luftschlitz, damit es Luft durchzugeht und Wärme abzuführen. Also,
gut, du kommst in deinem Buch jetzt eigentlich immer zum Schluss, Atomkraft hat gegenüber der Solarenergie fast nur einen Vorteil. Aber ich meine, die ganze, du plädierst jetzt dafür, dass man neue Kernkraftwerke muss bauen. Da muss man doch sagen, das ist doch eine veraltete Technologie. Die Musik spielt doch bei der Solarenergie. Das ist modern, das ist nachhaltig, das ist ökologisch.
Also das wird vielmal so gesagt, aber das ist nicht richtig, weil die meisten, die das vertreten, kümmern sich überhaupt nicht um Entwicklung innerhalb des Bereichs der Kernenergie. Und dort gibt es ja neue Generationen. Es gibt haufenweise Firmen, Start-ups weltweit, in der Schweiz halt leider nur wenig, die sich damit beschäftigen, wie man das kann verbessern kann. Und dort notabene geht es darum, dass die inhärent sicher sind. Das kann man bereits eigentlich zeigen. Dass also, man braucht gar nicht mehr spezielle Mechanismen, wenn ein Unfall passiert, die sich selber regulieren.
Ist denn das nicht alles noch ein bisschen Zukunftsmusik? Das ist doch noch gar nicht richtig entwickelt.
Doch, das ist meine, also so wie ich das verstehe, weitgehend. Also, es ist entwickelt als Modell, als Konzept. Aber natürlich ist es noch nicht marktreif. Also jetzt vierte Generation beispielsweise ist nicht marktreif. Aber es gibt, glaube ich, ungefähr 60, 70 Firmen auf der Welt, die das mit doch einigen Mitteln zum Glück weiterverfolgen. Und also nur einfach zu dem Thema, dass es nicht modern ist und altbacken. Das ist einfach ganz falsch. Aber klar, es ist ja, man kann verschiedene.
Aber ein Problem, das ich jetzt noch sehe, ist, wir machen uns doch hier wieder vom Ausland abhängig. Es braucht Iran-Import und die kommen aus Russland.
Ja, sicher. Aber ich meine, die Solarenergie, die wir ja haben, also hauptsächlich die Solarpanels kommen zu über 90% aus China. Also über das wird dann normalerweise nicht geredet. Das ist ja wie wenn es in der Schweiz.
Aber gut, die muss man einfach kaufen und installieren und dann hat man sie, oder?
Ja, aber ich weiss nicht, warum das, also ich glaube, wenn wir würden sagen, wir müssen vollkommen autark, autonomes Energiesystem machen, das geht nicht. Oder es geht vielleicht theoretisch, aber es wird extrem teuer. Und ich glaube, man muss die besten Verbindungen zum Ausland nutzen. So, unser ganzer Wohlstand beruht eigentlich aus dem Austausch. Und das muss man doch unbedingt machen.
Gut, wenn wir noch ein bisschen über das Technologische rausschauen, gehen wir mal zu den Kosten und den Finanzen. Da ist es doch so, Solarstrom wird immer billiger, Atomstrom wird immer teurer.
Also Solarstrom wird immer billiger. Also die Panels, die man kauft, der Preis von denen ist zumindest bis vor kurzem massiv gesunken. Und entsprechend sind auch viel mehr installiert worden. In der letzten Zeit stagniert der Preis allerdings relativ. Die neuesten Zahlen weiss ich da nicht. Aber klar, dort ist viel billiger geworden. Der Atomstrom. Ich kann vielleicht ein Beispiel in dem Sinn sagen. Ich muss zuerst sagen, wenn man über Kosten redet. Atomstrom kann man nicht mit Solarstrom vergleichen, weil Atomstrom ist eine zuverlässige Produktion, eine steuerbare, zuverlässige Tag- und Nachtproduktion von Strom. Und wir brauchen, der Grossteil von unserem Verbrauch ist Tag und Nacht, also sogenannte Bandstrom. Und Solarstrom, wissen wir alle, stellt es nach dem immer ab, ist unzuverlässig.
Sogenannte Flatterstrom.
Ja, und hat eine massive Winterlücke. Also bei uns, wo wir es hier machen, ist natürlich im Winter dann ein riesen Problem.
Aber in den Alpen können sie ja dann über der Nebeldecke bauen.
Klar. Also jetzt, das ist dann halt, das ist richtig, dass man dort wahrscheinlich ungefähr ausgleichen kann. Also nicht mehr einfach ein Winter Minus hat gegenüber dem Sommer, also dass man etwa 50-50 hat. Aber auch die stellen ab zur Nacht. Und auch die haben noch immer das Tag-Nacht-Problem. Und auch die haben hier und da Wolken und so weiter. Man ist einfach abhängig vom Wetter. Ich sage nicht, dass das nicht funktioniert, aber man muss zusätzliche Massnahmen ergreifen. Und jetzt eben, darum habe ich es gesagt, vorher wegen der Kosten, diese zusätzlichen Massnahmen muss man mitrechnen, weil das ist ein systemimmanentes Problem, das man nur durch den Solarstrom überkommt. Eben, man kann das lösen, aber dann muss man es in den Kosten einrechnen. Und dann ist, wenn man das mitrechnet, ist der Atomstrom ganz klar billiger als der Solarstrom. Ich kann vielleicht probieren, ein Beispiel zu machen. Es gibt auch im Buch Sennige. Es gibt, man kann vergleichen, ich nehme jetzt Gondo Solar, also das ist
die alpine Solaranlage im Wallis,
wo das geplant ist. Geplante alpine Solaranlage. Also dort sind so und so viele Kosten sind geschätzt, der Ertrag ist geschätzt. Wenn man die Zahlen nicht kann man ausrechnen, was eine Kilowattstunde, sagen wir jetzt mal, kostet, das ist dann nur Investition natürlich eigentlich. Und jetzt kann man das Gleiche machen, um einfach mal eine Idee, also eine Vorstellung überzukommen, mit dem absolut teuersten Kernkraftwerk, das es gibt, bis jetzt, also wo fertig ist, das ist Olkiluoto 3 in Finnland, wo erst vor kurzem ans Netz gegangen ist, wo 10 Milliarden kostet, dreimal mehr als geplant und wo immer als Beispiel eben gebracht wird, wie teuer der Atomstrom ist. Olkiluoto und jetzt noch, ja, einfach, jetzt nimmt man die Investitionskosten von dort, und jetzt, man weiss, wie viel Leistung das hat, und dann kann man das ausrechnen, auch geschätzt, genau wie bei Gondo Solar, wie viel Strom das produziert. Dann ist der Strom in Olkiluoto doppelt so billig. Also Gondo Solar ist halb so teuer, Gondo Solar ist doppelt so teuer. Also der Solarstrom, Investitionsrechnung, ist doppelt so teuer. Also,
das
stimmt nicht.
Aber ich meine, das klingt jetzt alles sehr und schön, ja.
Darf ich noch etwas ergänzen? Ja. Und Gondo Solar wird vermutlich 30 Jahre Lebensdauer haben, während dem Olkiluoto vermutlich 80 Jahre hat. Es gibt Techniker, die sagen...
80 Jahre AKW, ja.
Ja, das ist bei uns schon realistisch, bei denen, wo wir schon haben. Und das ist dritte Generation plus, das DIPR in Olkiluoto. Und wenn man 80 Jahre nimmt, gegen 30 Jahre ist es sechsmal teuer.
Es klingt alles sehr schön und überzeugend, aber ich meine, die Investoren, die grossen Energiekonzerne, die müssen ja Schlangen stehen für AKW. Machen sie aber nicht, die sagen, wir wollen gar keine neuen Atomkraftwerke mehr bauen. Können die nicht rechnen?
Ja, also ich würde das Beispiel, das ich jetzt vorhin gesagt habe, gerne jemandem, der dort zuständig ist, vorlegen. Ich glaube schon, dass die können rechnen. Aber es geht um Rahmenbedingungen oder letztlich. Also man investiert nur dort, wo man
aber eben die Investoren fehlen. Es gibt doch gar keine Investoren.
Ja, im Moment sieht es so aus.
Was liegt denn das? Also wenn das doch so günstig aussieht?
Ja, jetzt wird ja politisch wird ja nur Solarenergie, also nur erneuerbare Energien werden gefördert. Da würde ich als Investor auch nicht auf etwas setzen, das nicht gefördert
wird. Also gefördert also mit nicht, Subventionen?
Natürlich, es wird ja immer mehr Subventionen. Gondo Solar ist, ich habe mit den Leuten dort kommuniziert, als ich mal einen Bericht darüber geschrieben habe. Also die haben mir gesagt, also, und steht, das kann man auch sonst lesen, wenn die nicht 60% Subventionen überkommen, können die jetzt nicht, können sie das nicht bauen. Also man muss einfach gleich lange Spiess haben und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall und Kernenergie, kommen wir nochmal aufs Tabu halt zurück, ist halt bei vielen Leuten noch so out, dass man, ja, natürlich auch nicht investieren in etwas, wo natürlich keine Resonanz hat und wo politisch noch immer, also ich hoffe, es ändert jetzt möglichst schnell, möglichst stark.
Möglichst schnell ändern, aber ich meine, es hätte ja einen Volksentscheid gegeben, vor ein paar wenigen Jahren, das Volk hat entschieden, wir wollen keine neuen Atomkraftwerke. Das muss man doch respektieren.
Selbstverständlich. Aber jetzt gibt es eine Initiative. Da bin ich im Hintergrund auch ein bisschen beteiligt dran gewesen.
Das ist die Blackout-Initiative.
Blackout-Initiative, die der Energieclub lanciert hat. Und die probiert, also die geht auf Technologieoffenheit aus. Und das wird dann hoffentlich dazu führen, dass man sagt, wenn das durchkäme, dass also jetzt sind die Atomkraftwerke wieder möglich und dann müssen wir halt aus dem Gesetz den entsprechenden Passus raus tun. Das ist
mit der Volksabstimmung. Und du denkst denn, das Volk dann anders wird entscheiden als das letzte Mal?
Ich habe keine Ahnung, was das Volk entscheidet, aber ich glaube schon, dass ich jetzt eben, das sind die Anzeichen, die du am Anfang auch gemeint hast, es gibt halt immer mehr, liest man jetzt plötzlich, dass man doch darüber redet und dass man es vielleicht sieht und so weiter. Ich hoffe sehr, dass das kommt.
Gut, man merkt, du hast da sehr viel Sachwissen, du kannst da argumentieren mit Zahlen, mit Fakten. Man muss aber sehen, du bist ein ganz spezieller Autor. Du bist nämlich ein Berufsleben lang Musiker gewesen, Musikprofessor. Wie kommt ein Musikprofessor dazu, ein Buch über Atomenergie zu schreiben?
Das ist, glaube ich, wirklich nicht gerade üblich oder so.
Nein.
Ja, also ich bin natürlich schon als Musiker immer auch engagiert gewesen. Umweltmässig bin ich sehr engagiert gewesen. Ich wohne ja schon seit langem in Würlingen und als ich kurz nachdem ich in Zürlingen eingezogen bin, hat es dort einen grossen Umweltskandal mit einer Deponie gegeben, Sondermüllablagerung in einer Siedlungsdeponie. Und das hat mich gerade irgendwie angesprochen. Da muss ich jetzt mit dem umgehen. Ich muss mich orientieren. Ich bin sehr schnell dann ziemlich gut informiert gewesen. Ich habe dann einen Umweltverein gegründet und so weiter. Also offensichtlich habe ich irgendwo halt das Interesse und auch das Engagement halt dann, mich einzusetzen, wenn ich finde, man müsse etwas in eine bessere Richtung bringen. Aber natürlich, und ich habe den Nürlingen auch dafür gekämpft, dass man die Atomkraftwerke abstellt.
Eben, du bist damals ein prononcierter Gegner gewesen von der Atomkraft. Da komme ich gar nicht darauf zu sprechen.
Ja, ich bin ja Musiker, oder? Ja. Sind ja die meisten wahrscheinlich oder Künstler, vielleicht. Ja.
Aber eben, Musikprofessor, du sagst auch immer Zahlen, das hat sowohl mit Musik zu tun, wie auch eben mit solchen Themen, Physik und Energie und so.
Ja. Also, das ist offenbar einfach mehr angeboren oder was auch immer. Mein Vater war Mathematiker. Er hat auch viel Klavier gespielt zum Beispiel. Also, ich bin da ähnlich, glaube ich, wie mein Vater. Aber ich habe sehr Interesse an Zahlen. Und ich glaube daran, dass man mit Grafiken halt auch sehr kurz etwas sehr plastisch darstellen kann, ohne dass man dann noch lang drüber schreiben muss. Also, es sei noch mehr. Es hat auch von mir einen grafischen Reiz. Es ist ein kleines Bild.
Du bist sozusagen Autodidakt, oder? Das ist richtig, bei diesem Thema.
Absolut.
Ja. Absolut. Aber die ketzerische Frage, ich meine, hast denn du als Musikprofessor genügend Kompetenz, um diese Themen können zu beurteilen? Müsste das nicht irgendein Ingenieur oder ein Physiker schreiben?
Ich wäre Gott froh, es würde ein Ingenieur oder Physiker schreiben, so ein Buch. Aber bis jetzt hat es noch niemand geschrieben. Irgendwie, aber wie auch immer, es gibt natürlich das Thema, ich kenne ja jetzt doch relativ viele Fachleute und das ist dann natürlich schon das...
Warum schreiben die das nicht?
Eben, die schreiben das teilweise nicht, weil sie so in dem Business involviert sind. Es gibt dann dort natürlich, wenn halt irgendwie eine politische Meinung in die Richtung geht, ist es enorm schwierig, dagegen anzukommen, wenn man noch abhängig ist davon. Das ist ja klar, oder? Ich kenne doch einige, die mir das gesagt haben. Oder sie sagen es dann, wenn sie pensioniert sind, wie ich ja auch. Ich kann mich jetzt intensiv mit dem beschäftigen nach der Pensionierung. Das hat jetzt bei mir nichts zu tun mit Berufsabhängigkeit, aber bei so einigen Leuten natürlich sehr wohl.
Also ein Musikprofessor bloß sozusagen den Atomgegner den Marsch.
Finde ich einen schönen Spruch. Ja.
Gut. Du hast noch einen anderen Aspekt. Du hast ja wirklich eine sehr interessanter Werdegang. Du hast es angesprochen, du bist früher eben engagierter Atomgegner gewesen, hast um ein Ohr das geschafft, damals in Würlingen, wo du wohnst, das Zwischenlager für radioaktiven Abfall zu verhindern. Jetzt bist du ein prononcierter Befürworter von der Atomenergie. Wie ist es denn zu diesem Umschwung gekommen?
Ich glaube, letztlich, ich bin ein extrem interessierter Mensch. Also, auch wenn ich so eine Kolumne geschrieben hat, dann interessiert es mich nicht so sehr, jetzt die zu verbreiten oder den Leuten zu zeigen, sondern es interessiert mich total, wieder neue zu schreiben. Und das ist sein. Und das andere ist einfach, dass ich auch, glaube ich, offen bin in dem Sinn, gewunderig. Ich will wissen, wie es ist. Und irgendwann bin ich im Bereich von der Atomenergie halt auf andere Aspekte gestoßen. Und dann habe ich mir ziemlich lange Zeit gelassen und habe das studiert. Eben bin ich gewundert gewesen, was da dahinter steckt. Und das ist ganz einfach der Weg. Also, da habe ich mehr und mehr gemerkt, dass die Argumente, die ich vorher hatte und massiv vertreten habe, dass die eben irgendwo an eine Grenze stoßen, vielleicht im Kern schon verständlich sind und auch wünschenswert möglicherweise, aber vielleicht im grossen Maß nicht und so weiter. Weil ich bin in den 80er Jahren und so bin ich dagegen gewesen und hat sich natürlich unheimlich viel auch verändert seither und an dem habe ich teilgenommen.
Wie hat denn dein Umfeld auf deine Bekehrung da reagiert?
Zum Teil ist das ganz klar schwierig gewesen. Also das hat schon zu verschiedenen Problemen geführt.
Problem?
Ja, ja, ja. Also ich habe zum Glück fast keine Freunde verloren, kann es mal so sagen. Ich habe schon der eine oder andere, haben wir jetzt keinen Kontakt mehr. Aber das ist kein dramatischer Teil. Aber ich habe gemerkt, als ich die neue Meinungen hatte, ich hatte lange Angst, die zu äußern. Und das Problem war nachher, als ich sie dann endlich geäußert habe, bin ich sozusagen, also habe ich nicht mehr hören, oder? Und beides ist nicht sehr glücklich oder so. Aber das ist jetzt, glaube ich, wirklich vorbei. Und im Moment fühle ich mich wohl.
Im Moment, also eine erstaunliche Wandlung, aber ja. Können wir denn sicher sein, dass du dann in ein paar Jahren nicht wieder ganz etwas anderes erzählst?
Ja, also wenn sich jetzt ganz neue Faktoren ergeben, wo ich überzeugt wäre, dass ich etwas ändern müsste, würde ich es glaube machen. Aber ich sehe die nicht im Moment, weil jetzt bin ich so tief in das eingedrungen. Also ich habe ja auch, du hast es schon erwähnt, ich habe ja Fachleute eingeladen. Ich bin ehrlich gesagt glücklich und eine Art stolz, dass die bereit sind, da mitzuschreiben, eben an so einem Outsider zu dem Thema. Du bist auch dabei, Alex, auch du hast
genau,
ja drüber geschrieben, und zwar ganz wichtig, also wie eben die mediale Resonanz auf die Fakten gsi sind. Und die kann man ja sehr genau lesen, eben warum man annimmt, es hat viel mehr Tote in Tschernobyl gegeben, als es wirklich ist. Das hast du eigentlich ja dort wunderbar geschrieben.
Gut, Martin Schlumpf, ich danke dir vielmals. Wir zeigen das Buch natürlich nochmal. Atomkraft, das Tabu. Braucht es Kernkraftwerke? Das neue Buch von Martin Schlumpf. Das gibt es jetzt zum Vorzugspreis von 20 anstatt 24 Franken zu haben für Nebelspalter. Zuschauer, wir tun unten bei diesem Beitrag angeben, wie ihr das könnt bestellen. Es ist ein Buch voller Fakten, ein Meilenstein in der Diskussion um die Energieversorgung. Herzlichen Dank nochmal, Martin Schlumpf. Das war es von der Sommershow. Dann nächstes Mal sicher wieder mit dem Marco Somm. Ich danke fürs Interesse und wünsche einen schönen Tag.